Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Musik, hat ein berühmter Mann einmal gesagt, Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber es unmöglich ist zu schweigen. Also wir schweigen heute nicht, wir reden über Musik, genauer gesagt über Songs über Musik und noch genauer gesagt über unsere Top 3 Songs über Musik. Ihr merkt, es wird mal wieder Meta und damit herzlich willkommen zu Dreipod, dem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor. Mein Name ist Micha und das wäre ja alles ziemlich sinnlos und nur halb so humorvoll, wenn ich hier alleine sitzen würde. Ich habe auch mal wieder meine beiden Mitstreiter dabei. Da ist zunächst einmal der Mann, der, wenn er Musik hören will, sie ganz einfach selbst komponiert und produziert. Hier ist der einmalige Daniel.
Hallo.
Und dann der Mann, der einmal ChatGPT an dessen Grenzen brachte, als er die KI gefragt hat, warum sein Musikgeschmack so speziell ist. Hier ist der unvergleichliche Björn.
Ja, guten Abend.
Guten Abend. Hallo Björn. Schön, dass ihr da seid. Und ja, Songs über Musik. Björn, fangen wir mal mit dir an. Ich habe noch die Szene im Kopf und zwar die offizielle Aufnahme unserer letzten Folge war bereits im Kasten. Wir haben noch ein bisschen weiter gequatscht. Und dann hattest du, so war mein Eindruck, während dieses Gesprächs, nachdem die Aufnahme schon im Kasten war, hattest du so ein Aha-Erlebnis oder ein Heureka-Erlebnis. Beschreib doch mal, was da passiert ist.
Ich dachte ja übrigens, das wäre noch, als wir aufgezeichnet haben, passiert. Und deswegen hatte ich vermutet, dass es am Ende der letzten Folge zu hören sei. Aber
die
entweder dem war nicht so.
Die Folge.
Ja, genau. Oder Daniel hat es rausgeschnitten. Ich war ja erst sehr enttäuscht über das Thema.
Ja.
Aber nur weil du vorher groß angekündigt hattest, dass es etwas mit Musik und Liebe zu tun haben würde. Und da war ich natürlich schon total entflammt. Und dann kam diese Korrektur oder die Auflösung. Nein, es ist Lieder über Musik. Und diese Enttäuschung musste ich ganz kurz verarbeiten und dann kam dieser Heureka-Moment, wo mir in dem Moment spontan ein Song einfiel. Und da wusste ich, das ist meine Nummer 1 und auch da steht er heute noch.
Okay, du hast es natürlich damals nicht verraten, ne? Man konnte bloß sehen, von wegen, da hat sich gerade, wie hast du es ausgedrückt, da hat sich gerade die ganze Kategorie für dich geöffnet.
Ja.
Was ich sehr schön fand.
Und es war wieder, Micha, muss ich sagen, eine tolle Idee. Denn im Gegensatz zu so eher, sagen wir mal, linearen Kategorien wie Top-Songs der 80er oder sowas, lädt so eine Kategorie dazu ein, finde ich, noch mal ein bisschen wieder um die Ecke zu denken, ein bisschen weiter zu gucken. Und das fand ich total schön. Und ich glaube, das wird auch zumindest von mir aus dazu führen, dass ich heute Sachen dabei habe, die wir bei einer linearen Kategorie so nicht gehört hätten.
Es klingt schon wieder nach Regeldehnung. Ja. Also, wenn ihr mich fragt.
Nö. Also ich kann das total nachvollziehen. Das war auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass man über so eine Kategorie vielleicht wirklich mal über andere Songs, über andere Künstler sprechen kann. Björn hat sich das Thema geöffnet. Daniel, hast du dann auch irgendwann den Schlüssel gefunden für die Kategorie?
Ja, habe ich. Das hat tatsächlich auch gedauert. Und das, was ich eben meinte, das war tatsächlich natürlich auch mit dem Augenzwinkern gesagt, weil ich relativ schnell festgestellt habe, das muss ja, also für mich zumindest, das muss ja nicht unbedingt ein Song über Musik sein. Das kann man ja auch weiterfassen. Ne? Also
Stichwort Regeldehnung.
Also ja, ist das schon wieder der. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Nee, aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass ich das heute sehr, sehr gut verargumentieren kann, was ich auf die Top 3 gestellt habe. Bei mir stand auch ein Song sofort fest und die anderen zwei. Die sind dann nach einiger Vorarbeit und stundenlange Musik hören dazugekommen. Ja. Das war auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Vorbereitung.
Das ist schön.
Ja. Micha, also wie war es bei dir? Also du hattest es ja beim Ende der letzten Folge gesagt. angeblich inspiriert durch meinen Songs über Liebe.
Ja, nicht nur angeblich, ne? Nicht nur angeblich, tatsächlich. Da standest du Pate, ohne es zu wissen. Mhm. Genau, du hast es ja schon erwähnt, für Leute, die letzte Folge nicht gehört haben. Daniel hatte mal, als wir noch einen anderen Modus hatten, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben, so Songs über Liebe vorgeschlagen, was mir ein bisschen zu weit war, aber die Idee fand ich cool, dass man da irgendwie thematisch rangeht.
Und kam das dann dir spontan wieder in den Sinn? Gab es einen konkreten Aufhänger, als du, wie bist du auf das Thema gekommen?
Hatte ich einen Song schon im Hinterkopf. Die anderen beiden Plätze waren noch nicht belegt. Und ich habe mir so eine grundsätzliche Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch in die Richtung geht, die du gerade angedeutet hast, Daniel. Weil ja Musik auch viel mit Tanzen zu tun hat. Mhm. Also Songs übers Tanzen, über die Musik. Und habe mich dann selber gefragt, wie tanzbar sollte eigentlich jetzt ein Song über Musik sein? Wie tanzbar darf er sein? Wie tanzbar kann er sein? Und das war auch eine Frage, die mich dann irgendwie durch die ganze Top 3 dann auch begleitet hat. Und da will ich noch nicht zu viel verraten und bin gespannt, ob wir zum gleichen Schluss gekommen sind.
Das bin ich jetzt auch. Jetzt bin ich gespannter als je zuvor.
Und wir haben es mal wieder mit einer Musikfolge zu tun. Und das ist natürlich dann auch immer der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Am besten diese Folge ganz schnell downloaden, wenn ihr sie in eurer Podcast-Plattform gerade hört, ne? Weil es soll ja Plattenfirmen und Labels geben, die gerne mal eine Episode von uns sperren, weil sie, ja, warum eigentlich, Daniel? Weil sie Zitierrecht nicht so richtig vertraut sind.
Genau, weil sie der Meinung sind, wir sollten das nicht tun, obwohl wir da eigentlich in vielfacher Hinsicht uns abgesichert haben, das zum einen. Und das ja auch immer wieder mit Spotify, um es ganz konkret zu machen, mit Spotify ausdiskutieren, weil komischerweise wird immer nur bei Spotify gesperrt, nicht bei anderen Plattformen. Zumindest habe ich das bislang noch nicht mitbekommen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch da was auffällt, lasst es mich gerne wissen. Und dann gehen wir der Sache auf den Grund. Aber naja, Spotify und bestimmte Universal-Firmen sind da sehr speziell.
Genau, also schickt gerne eine Mail an meldung@dreipod.de, wenn euch da was auffällt. Ansonsten schnell, wie gesagt, downloaden und das wäre dann wirklich schon sehr, sehr fies, ne? Bei einer Folge, wo es um Liebe geht, irgendwelche Songs zu sperren. Naja, wir schauen uns das mal an. Wir haben wieder die gewohnte Reihenfolge, wenn ich moderiere und Daniel das letzte Thema gemacht hat, dass Daniel beginnt, dann kommt Björn und ganz zum Schluss mache ich dann die Runde zu. Das machen wir dreimal. Und wir wissen nicht, was die anderen nominiert haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, auch gerade nach euren Vorworten, was da alles für Perlen ausgebuddelt wurden. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, dann lass uns doch mal anfangen. Vielleicht noch mit dem letzten Hinweis, dass Björn derjenige sein wird, der das Thema der nächsten Folge bestimmen darf. Wir wissen es auch noch nicht. Björn hat er uns vorher verraten, mehrere zur Auswahl und macht das von unserem Verhalten, ob wir von unserer guten Führung in dieser Folge abhängig, was für ein Thema er uns beim nächsten Mal präsentieren wird.
Ach, du schenkst mich schon wieder durch so ein Wechselbad der Gefühle. Eben war ich total euphorisch und wollte loslegen und jetzt habe ich schon wieder Angst. Ich habe schon wieder Angst, was Björn als nächstes, du, der hier die ganze Zeit spricht.
Gut, du kannst jetzt nicht den Überbringer der schlechten Nachrichten dafür verantwortlich machen,
was der Björn, was wurde Björn im Kopf geht. Geköpft. Klassischerweise.
Genau.
Das tut mir leid.
Also, dann lasst uns anfangen mit den Top 3 Songs über Musik und Daniel hat das Wort mit seiner Top 3.
Danke, Micha. Also, danke auch für diese Brücke, die du gerade gebaut hast, unwissentlich. Und die Brücke hätte nicht schöner sein können, weil ich mir tatsächlich genau diese Frage, und ich habe es hier in meinen Notizen stehen, die Frage gestellt habe, inwieweit lässt sich Tanzen von Musik trennen und umgekehrt?
Mhm. Und aber Moment mal ganz kurz. Da darf ich sagen, ich habe schon ganz, ganz viele Leute auf der Tanzfläche gesehen, die konnten das sehr, sehr gut trennen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Für mich geht es nicht. Für mich, ich habe festgestellt, das eine geht nicht ohne das andere. Aber vielleicht noch kurz vorweg. Bei meiner Nummer 3, also erstmal habe ich mich geärgert, dass ich den in unserer Top 3 Dance-Songs-Folge wirklich vergessen habe. Und damit packe ich den hier auch nochmal nachträglich auf die Longlist. Ja, also es ist übrigens Folge 59, eine unserer besten Folgen. Und
eine Live-Folge war das doch.
Das war.
Genau, also eine Tag am Meer-Folge, wo wir uns gegenüber saßen und mittanzen konnten.
Stimmt, ja. Ja, definitiv. Und ich packe den auf eine andere Longlist noch, nämlich die Top 3 gute Laune-Songs. Folge 10, ein ganz früher Dreipod. Also müsst ihr auch nochmal unbedingt reinhören. Supergeil, eine unserer besten Folgen. Und sollten wir mal eine Top 3 unterschätzte Songs machen, dann könnte ich den ebenfalls bringen.
Und bei den Top 3 Filmen der 80er gehört er auch rein, dein Song, oder wie?
Nicht ganz. Mein Song ist von 2016 und heißt Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Und der klingt so. Ja, ihr habt mich gerade zucken, zappeln, tanzen sehen. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Bei dem Song geht's irgendwie nicht anders. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was du so eingeleitet hast, Micha. Inwieweit spielt Tanzen eigentlich eine Rolle? Und ich habe für mich festgestellt, also insbesondere bei dem Song kann ich das für mich nicht trennen. Also, Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake sagte ich bereits, aus meiner Sicht Disco-Pop vom Feinsten, erinnert mich aber auf eine wunderbare Art und Weise an die Jackson 5. Ich weiß nicht, wie es euch da geht und insbesondere dir, Micha, und konkret auch an den Song Can You Feel It? Also gar nicht mal unbedingt wegen der Ähnlichkeit im Titel möglicherweise, sondern tatsächlich auch musikalisch. Also für mich gibt es da so ein paar Parallelen und ich habe mich ja bereits mehrmals geoutet, was so Disco-Ästhetik angeht, dass ich sehr viel damit anfangen kann. Und das haben wir auch hier in diesem wunderbaren Popsong drin. Also so bläserähnliche Synthesizer, diese typischen Gitarren-Chops, die man so aus Funk- und Disco-Musik kennt. Handclaps, also dass man auch wirklich mitklatschen und mitgrooven will. Und nicht zuletzt diese Falsett-Backing-Vocals, kennt man spätestens seit den Bee Gees. Also tatsächlich viel Disco da drin und deswegen mag ich den total gerne. Und ich kann nur empfehlen, dreht den mal richtig laut auf. Der ist super, super geil produziert und da bebt wirklich die Hütte. Und vielleicht nochmal so abrundend, es ist natürlich jetzt kein Song, wo jetzt Musik explizit so besungen wird und beschrieben wird. Es ist vielmehr so ein körperliches Ereignis. Also es ist halt dieses Gefühl. So, im wahrsten Sinne des Wortes steckt ja auch im Titel. Und deswegen meine Nummer.
Das kann man nicht bekämpfen, dieses Gefühl, ne?
So ist es, ja. Das ist einfach da. Okay. Kommt vom Herzen.
Ja. Gogong. Was zum Liebhaben. Ein Baby. Ja, super. Cool war, an den Song hatte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Aber das, was du vorher gesagt hast, ergibt total Sinn. Also man kann ihn bei den Dance-Tracks guten Gewissens mindestens auf der Longlist haben. Aber gute Laune ist fast noch mehr. Noch mehr am Start, finde ich. Also, es ist wirklich ein gute Laune-Song und ja, total cool und spielt ganz, ganz toll mit den einzelnen Einflüssen, mit Disco, mit Funk, mit Pop nicht zuletzt, auch wieder eine Max-Martin-Produktion, den ich ja auch schon in den höchsten Tönen hier in dieser Dreipod-Historie gelobt habe, der jeden zweiten Dance-Track seit Mitte der 90er produziert und oder geschrieben hat. Ja, und Justin Timberlake bringt das natürlich auch super rüber. Also du kaufst ihm das total ab. Ich glaube, er hat auch mitgeschrieben an dem Song. Und Max Martin hat mal erzählt, ich erinnere mich an ein Interview, wo er gesagt hat, er hat ja schon in den 90ern mit NSYNC zusammengearbeitet. Und da war Justin Timberlake immer derjenige, der es versucht hat, so ein bisschen edgier zu machen, die Songs, ne? Weil er halt auch Black Music mag und ihm war das teilweise ein bisschen zu poppig. Und jetzt, seitdem er selber Vater ist und die zusammen an diesem Can't Fight the Feeling geschrieben hat, meinte er, der hat das total umarmt, Songs zu machen, die einfach gute Laune machen, die auch für Kinder gut zu hören sind, wo irgendwie jung und alt auf die Tanzfläche gehen kann, fand ich ganz cool.
Ja, und ich finde, im Text wird das auch so wunderbar beschrieben. Also, wie ich es eben nannte, dieses körperliche Ereignis, dieses Empfinden, dieses Gefühl, wie es so in Wellen durch den Körper geht und man eigentlich keine andere Chance hat, als sich eben zu Musik zu bewegen, das zu fühlen, das rauszulassen. Und also auch im Text findet sich das an ganz, ganz vielen Stellen wieder. Björn, fühlst du das auch?
Kann ich total nachvollziehen alles. Geht mir ganz genauso. Nur nicht bei dem Song. Also.
Das ist okay. Ich hab auch nicht mit dir gerechnet
so, an der Stelle. Björn, jetzt sag uns mal, was du wirklich fühlst.
Genau.
Wenig bei dem Song. Also, ja, das ist für mich, ist es, für mich ist es nett. Das ist ja nett. Das ist, das stört mich nicht. Das ist, ne, wenn ich da auf der Tanzfläche wäre, wäre es okay. Wenn ich da an der Bar stehe, zieht mich nicht zur Tanzfläche wegen des Songs. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Also, das wäre jetzt wieder was für meine ChatGPT-Befragung. Ne? So, warum? Ich kann es dir nicht erklären. Es ist, es spricht mich emotional nicht an. Macht mir keine sonderlich gute Laune, so, also auch die schlechte Laune, aber der Aspekt ist nicht da, es schießt mir auch nicht in die Tanzbeine, es hat einfach nicht die Mischung an Dingen, die mich interessieren.
Aber wo du das gerade nochmal gesagt hast, du stehst an einer Bar und nichts zieht dich auf die Tanzfläche. Ich würde das bei dem Song, bei den ersten Takten, komplett anders empfinden und dann auch anders entscheiden. Ja. Und aber das, ich habe gerade dir zugehört und dachte mir, nee, aber gemessen an meiner an meiner Argumentation, für mich passt das eben total. Also wenn das so ein Song ist, wo ich dieses Bedürfnis habe, mich dazu zu bewegen, und dann ist es aber auch tatsächlich die Musik und eben hier jetzt sehr konkret diese Disco- und Funk-Aspekte, dieser locker leichte Pop, die gute Stimmung auch einfach, die gute Stimmung, die einfach rausgelassen werden will.
Ja.
Ja, damit, also mit den fröhlichen Vibes, dachte ich, starten wir mal heute.
Also mich hast du, Daniel.
Danke.
Also gerade da ärgere ich mich jetzt ein bisschen im Nachhinein. Also ich würde jetzt nicht von Irrtum sprechen, aber bei gute Laune-Songs hätte ich den schon auf der Liste haben können.
Ja, ja.
Ist ja auch schon ein paar Jahre alt, genau wie unsere Folge, aber.
Das stimmt.
Nee. Guter Auftakt, Björn.
Ja, also wir biegen jetzt gleich in eine komplett andere Richtung ab. Und Daniel hat ja jetzt ganz stark dieses Thema betont, die Trennung zwischen Tanzen, also Musik und Tanz oder Tanz und Musik. Und ich finde, Tanzen kann man nicht von Musik trennen, aber ich kann Musik von Tanzen trennen. Also es gibt genug Musik, bei der ich nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt sofort tanzen. Und es ist trotzdem schöne Musik sein. Ich habe mich ganz schwer getan mit meiner Nummer 3, weil zwei Songs in der Konkurrenz standen. Ich habe viel Musik gehört darüber. Ich hatte mir eine Playlist gemacht und der Song, der jetzt auf Platz 4 gelandet ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich emotional viel mehr abgehört. Der wäre die Kategorie, die Daniel gerade beschrieben hat, gute Laune, da kommt's mir in die Tanzbeine rein. Mhm. Der ist aber nur auf der 4 gelandet, weil ich versucht habe, ein bisschen enger am Thema zu bleiben und schon auch gedacht habe, dass es schön ist, wenn der Song tatsächlich etwas über Musik auch ein Stück expliziter aussagt. Und das Witzige ist, Micha, der Song, der jetzt bei mir auf der 3 kommt, bevor du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich den, glaube ich, einen Tag vorher oder so nach längerer Zeit mal wieder gehört und dachte, Mann, was für ein geiler Song. Und dann
brauchen wir nur noch eine Dreipod-Kategorie.
Also, genau. Und dann habe ich Hildegard Orgon-Platte rausgeholt und dir ein paar Wellen rübergeschickt und jetzt, dann hast du mein Thema genommen.
Hildegard Orgon-Akkumulator, so viel Zeit muss sein.
Genau.
Googelt das mal. Sehr lustig.
Nee, da kriege ich irgendwelche komischen Nachrichten. Bin ich in so einem Filter drin, wenn ich das google.
Ja, das ist doch gerade lustig.
Also. Ja, und ich finde das auch deswegen besonders schön, weil der Song auf der Nummer 3 dazu führt, dass ich hier mal jemanden nominiere, den ich sonst wahrscheinlich nie nominiert hätte in diesen klassischen Kategorien, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Und es steht auch sinnbildlich für meine Nummer 2 und meine Nummer 1 dahingehend, dass ich keinen Song heute mitgebracht habe, der nach 1980 erschienen ist.
Natürlich nicht.
Nein, warum auch?
Denn man nennt es auch das Dreipott-Versprechen.
Genau. So, und meine Nummer 3 ist ein sehr expliziter Song über Musik. Es ist Billy Joel mit Piano Man.
Klassiker.
It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Ja, also warum das in die heutige Kategorie reinpasst, muss man, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Es ist relativ explizit, aber ich bleib mir auch treu, ich bin sehr nah am Text dran und ich mag erstens zwar die Stimmung in dem Song, das Melancholische, was da sehr, sehr stark drin mitschwingt, aber gleichzeitig ist der Text ja ganz explizit ein Text über Musik. Es geht um einen Piano, ein Klavierspieler. Das soll wohl auch autobiografisch inspiriert sein, das Lied von Billy Joel, der eben in einer Bar Klavier spielt und dann erzählt, was die Musik für unterschiedliche Bedeutung für diese Personen dort hat, die halt alle dahin kommen, um ihn zu hören, dass er ihnen ein Lied auf dem Klavier spielt, um ein Stück vom Alltag zu vergessen. Das sozusagen als Begründung für die heutige Kategorie. Und es freut mich total, dass ich mal einen Billy Joel Song hier reinbringen kann, weil ich mag Billy Joel total gerne. Ja. Auch wenn das jetzt nicht mein Favorite Artist ist, aber ich liebe seine Stimme und in diesem Song insbesondere auch das Melancholische.
Es ist lustig, weil ich habe den Song, also jetzt nicht auf einer Playlist und ich habe ihn auch nicht ganz gehört, aber ich habe letztens eine Doku gesehen, zumindest teilweise, über Billy Joels Leben, die gerade bei Wow bzw. Sky läuft. Also eine relativ aktuelle HBO-Produktion. Und da habe ich dann auch den Teil erwischt, wo es um den Song geht, wie der entstanden ist. Und Billy Joel hatte schon ersten Erfolg gehabt als Künstler und wurde dann irgendwie um seine Einnahmen geprellt vom Manager. Das heißt, er musste schnell für seine Familie Geld verdienen und hat dann unter falschem Namen in so einer Bar gespielt, was er eigentlich gar nicht mehr unter dem Namen machen konnte. Und hat dann wirklich eben, und dem Song geht's ja dann auch um die bestimmten Stammgäste, die da sind, die einzelnen Biografien dann so beschrieben. Und das ist echt lustig, dass das jetzt so nah dann mit deiner Nennung jetzt auf Top 3 zusammenhängt. Ja, es ist, ich mag auch viele Sachen von Billy Joel. Jetzt Piano Man wäre jetzt nicht oben auf meiner Liste, aber gerade so in den 80ern und 90ern waren echt tolle Sachen dabei. Aber, und da bin ich dann Fan von, was hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Thema, ist dieses Storytelling. Ja. Also, dass du wirklich eine Geschichte erzählt bekommst. Und dann ist natürlich Text nochmal besonders wichtig, wenn er darüber erzählt, dass dann irgendwie die halt anfängt, diese Stammgäste zu beschreiben, mhm. was die für eine Biografie haben, was die zu Hause erleben und dass die ihn halt bitten, dann eben nochmal irgendwie was zu spielen. Und ja, kann ich nachvollziehen. Also gerade mit den Geschichten, die da erzählt werden.
Es ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Songs über Musik sich, so ist zumindest mein Eindruck, sich ganz oft trotzdem auf dieser Metaebene bewegen. Also wir haben jetzt hier einen Song über eben den Piano Man und diese ganzen Biografien und diese Situation und auch diese Melancholie in dieser Situation und was jeder da irgendwo dann auch in dieses Klavierspiel projiziert. Und das ist total interessant, weil das ist für mich im Grunde genommen auf einer Ebene mit Musik und Tanzen. Weil es ist eben ebenso wenig ein Song und wahrscheinlich ist das sogar die Minderheit von Songs, die ganz explizit halt eben sich um Musik drehen, Musik beschreiben und das vielleicht sogar noch in den Titel mit eben reinnehmen. Und das ist mir eben auch gerade nochmal bewusst geworden, also auch wie du es begründet hast, Björn, dass das irgendwie, glaube ich, immer ganz viel dann eben auch auf der Metaebene und ganz konkret auch auf der Gefühlsebene passiert. Also was bewegt diese Musik in mir? Ja, und gerade wenn ich dann halt eben auch über verschiedene Schicksale nachdenke. Also das mit dem Storytelling, das teile ich total. Billy Joel ist bei mir, das ist so wie mit Elton John. Ich höre die beiden total gerne. Also wenn ich die mal im Radio höre oder, weiß ich nicht, durch irgendwie, die sich irgendwie in meine Playlist irgendwie reinmixen, dann höre ich die total gerne und ich würde das gar nicht überspringen. Aber ich bin nie so ein richtiger Billy Joel-Fan geworden, ebenso wenig wie ich jemals ein richtiger Elton John-Fan war. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dann die 70er bei denen nicht so richtig mitbekommen habe. Das gilt für andere Künstler, aber wiederum nicht. Also zumindest bei mir nicht. Also ich glaube, Billy Joel fängt bei mir mit We Didn't Start the Fire an. Micha, weil du gerade 80er, 90er angesprochen hattest. Also großartiger,
glaube ich. Ja.
89, großartiger Künstler. Ich höre den gerne, aber der geht bei mir nicht so rein, dass es irgendwie zündet und ich sage, okay, ich muss jetzt Billy Joel wählen, selbst wenn er nicht zu meinen favorisierten Künstlern gehört.
Ja, übrigens schon aus dem Jahr 1973.
Ja, krass.
Das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Ja. Bin übrigens auf eine geile Sache gestoßen, beim Angucken von YouTube-Videos. Es gibt ein YouTube-Video von Billy Joel mit And Friends. Mhm. Das muss 2014 oder so war das, wo er ein Konzert gibt und dann kommen halt diverse Prominente und singen halt Songs zusammen. Und in dem Video singen einige zusammen mit ihm dann Piano Man. Und das Ganze beginnt ja mit einer Mundharmonika-Einlage. Die wird gespielt von Kevin Spacey. Also Kevin Spacey ist da, spielt die Mundharmonika und singt dann die erste Strophe. Mhm. Und man muss echt sagen, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Der kann singen. Ja. Der kann richtig gut singen.
Ja. Mhm. Ja. Er fehlt uns.
Ja, das, ich weiß auch, der kann auch richtig gut so Crooner nachmachen, so ja. Sinatra und Dean Martin.
Das,
so.
Genau, das habe ich irgendwo auch mal gesehen, ja. Ja. Super. Ja, auch sehr schön. Okay, schon wieder eine wunderbare Bandbreite über
ja.
viele Jahrzehnte.
Das sagst du jetzt, weil, also, das wird noch richtig krass. Also schon alleine die, ich weiß ja schon, was ich auf der 3 habe. Und alleine diese Reihe, Justin Timberlake, Billy Joel und den Künstler, den ich jetzt nennen werde, das geht ja gut los hier.
Na dann mach mal.
Eigentlich hatte ich einen anderen Song vorgesehen für die Top 3 und dann fiel mir dieser Song, der jetzt noch kommt, fiel mir gerade noch rechtzeitig ein, denn ich hatte ihn schon mal auf der Liste gehabt für eine andere Dreipod-Folge und zwar für die 41 deutschsprachige 80er-Songs. Aber ich habe es damals nicht nehmen können oder ich habe es nicht übers Herz gebracht, es zu nehmen, weil es eigentlich nicht zulässig gewesen wäre, weil bei dieser Kategorie deutschsprachige 80er-Songs in diesem Song nicht genug deutsche Wörter vorhanden waren. Meine Nummer 3 ist The Sound of Music von Falco.
Krass. Okay, ja.
Ein Song von 1986. Es ist keiner der ganz großen Hits von Falco, also österreichischer Sänger. Ihr wisst das ja alles, Rock Me Amadeus und Genie und sowas. Also auf der Stufe ist es vom Erfolg nicht gewesen, dieses Sound of Musik. Aber, und das hat mich so begeistert an dem Song und immer noch, ich höre den immer noch total gerne, ist dieses Facettenreiche von Musik, was er in diesem Song super musikalisch umsetzt. Weil du hast wirklich ganz, ganz viele Elemente in diesem Song drin, es fängt mit einem Orchester-Bang an, dann wird's wieder ganz ruhig, dann kommt eine funky Gitarre, dann kommt Call and Response mit den Backing-Vocals. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an.
Geil.
Krass.
Ja. Falco, der gute alte Falco.
Ja.
Also hier wird wirklich das Thema Musik zelebriert mit allem Pomp, zu dem Falco fähig war. Und es war eine Menge. Es war eine Menge Pomp, zu dem er fähig war. Und ihr habt es ja schon gehört, da werden ganz, ganz viele Künstler zitiert aus unterschiedlichsten Stilrichtungen. Bob Dylan, James Brown, Cole Porter, Lennon und McCartney, Pavarotti. Und ja, das passt halt auch so gut, weil auch Falco wirklich so ein jemand war, der die unterschiedlichsten Genres zusammengebracht hat und da einen ganz breiten Ansatz verfolgt hat, was ich immer toll finde bei Künstlern, wenn die halt nicht so eingefahren sind, sondern auch sich Musik anschauen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit der Musik zu tun haben, die sie selber machen, aber die dann doch irgendwie stilprägend waren in der Jugend, in der Kindheit. Und er hat ja auch wirklich, und das fand ich auch total beeindruckend damals, dieses Deutsch und Englisch gemixt, als ob es das und Wienerisch, als ob
ja,
es Mundart, das selbstverständlich,
ne? Ja.
Als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre, aber es gab es damals noch nicht. Dann mixt er halt Gesang und Rap, was damals gerade im deutschsprachigen Raum auch nicht stattgefunden hat. Er mischt Rap, Funk, Popmusik natürlich. Und damit war einzigartig. Und The Sound of Musik, nicht Music, sondern The Sound of Musik, so ist der Titel, war da eben absolut stilprägend und ein ganz, ganz tolles Aushängeschild für das, was Falco für die Musik war.
Ich muss gestehen, ich kenne den nicht besonders gut, den Song. Also ich habe den mal gehört, aber ich könnte jetzt überhaupt nichts zum Text, zum Inhalt großartig sagen. Also dreht sich das dann auch wirklich die ganze Zeit um Musik? Beschreibt er Sounds, Stimmungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Es geht nicht so sehr ins Detail, ne? Er sagt halt, dass Musik ist sowohl halt das, was Lennon und McCartney gemacht haben und die waren dann Fans von anderen Musikrichtungen und es ist Otis Redding, Sitting on the Dock of a Bay. Also er gibt eher so Beispiele für das, was den Reiz von Musik ausmacht. Und das wird dann eben super musikalisch dann auch noch aufgefangen mit einer Horn-Section, mit Bläsern. Wie gesagt, dieses Funkige. Am Anfang gibt es noch so ein Intro, was auch teilweise so ein bisschen politikkritisch gesehen wird, eben gerade damals Mitte der 80er in Österreich. Und dann geht es halt wirklich um die verschiedenen Facetten von von Musik und was da alles möglich ist. Und das hat mich total damals beeindruckt, weil die Lyrics gerade durch diesen Mischmasch von Sprachen halt auch so was Rätselhaftes haben, wo du natürlich auch eine Menge rein interpretieren kannst. Aber mich hat das damals total gecatcht und das kriegt mich immer noch.
Ja, Falco ist ein Genie gewesen und ich kann das einfach nur unterstreichen, was du gesagt hast, Micha, der war ein Grenzeneinreißer. Was du eigentlich alles schon beschrieben hast. Ich finde, man kann gar nicht, ich glaube, heute kann man gar nicht mehr verstehen, wie krass das auch damals war, dass er diese Mundart-Geschichte reingebracht hat und das aber eben auch so mit Rap kombiniert hat und sowas. Das war ja alles, das ist heute vielleicht gut denkbar, ne, dass man in unterschiedlichsten Dialekten und sowas macht, aber das eigentlich war das ja out, im Dialekt zu sprechen. Und ich finde, er ist einfach ein Genie gewesen. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich viel Falco gehört habe. Das habe gerade mal überschlagen, es müssen so 30 Jahre her sein oder so. und ich finde das total.
Ich finde das Kindergarten, immer
noch, Björn. Ja, echt, genau. Boah. Danke. Genialer Song auch. Genau dieses süffisante Detail, dann das Music eben zu Musik zu machen und da wieder auch mit der Deutsch-Englisch-Kombination zu spielen. Aber das ist der Song gewesen, als du ihn gerade angespielt hast, wo ich dachte, da würde ich jetzt auf die Tanzfläche zu gehen, um es nochmal aufzugreifen.
Mhm. Wenn du irgendwo einen Club findest, einen DJ, der diesen Song zum Tanzen spielt, sag Bescheid. Ich bin dabei.
Ich sage ja, die Gnade der frühen Geburt, ne? Früher ging das noch.
Ich habe ja vorhin erwähnt, ich hatte den auf der Liste gehabt und man kann mich noch daran erinnern, ich stand auf dem Bahnsteig Richtung Tag am Meer und hatte den noch die feste Absicht, diesen Song zu nehmen und dann habe das nochmal durchgerechnet mit den Wörtern und das hat alles nicht geklappt. Aber ich kann mich noch erinnern, in dieser Episode, die deutschen 80er-Songs, hatten wir alle einen Song gehabt, denselben Song, und zwar Dein ist mein ganzes Herz von Heinz-Rudolf Kunze, den wir ja alle super, super gerne mögen. Und der hat tatsächlich mal über Falco gesagt, dass das für ihn der deutsche David Bowie ist. Und wenn man sich so manche Sachen, also mit dem Vergleich muss man immer aufpassen, aber wenn man sich so manche Sachen anhört, wie Junge Römer und so, da höre ich tatsächlich auch Bowie raus. Und das, glaube ich, auch Falco da nicht abgeneigt war, mit dem verglichen zu werden. Und Heinz-Rudolf Kunze hat auch über The Sound of Music gesagt, ist leider, also wörtliches Zitat, leider mal wieder genial. Und da kann ich mich nur anschließen.
Absolut.
Beides irgendwie auch so unangepasste Typen gewesen. Also immer wenn ich so an Falco mich erinnere oder vielleicht auch mal über ein altes Interview stolpere, der ist so herrlich unangepasst. Und es gab ja, ne, er hat ja auch viele, viele Skandale oder Skandelchen und wo es dann auch um Drogenkonsum ging und solche Geschichten. Aber er hatte immer auch so eine, das kann man darüber streiten, inwieweit das auch gespielt war oder auch Masche war, aber er hatte halt auch immer so eine interessiert mich nicht Attitüde. Ja. Also er wirkte immer sehr, sehr souverän in dem, was er tut. Und das finde ich nach wie vor beachtlich.
Exaltiert. Because er hatte Flair.
Genau. Genau so.
Ja. Wie viel Flair hat denn deine Nummer zwei, Daniel?
Eieieiei. Ich weiß nicht, Micha, ob Flair da das richtige Wort ist. Also ich habe jetzt gerade ganz viel über Meta schwadroniert und über unterschiedliche Interpretationsebenen. Meine Nummer zwei ist so sehr auf die 12, wie es nur sein kann. Hier ist ABBA mit Thank You for the Music.
Ja. Danke, Agnetha Falzkirk.
Ja, danke.
Ja, lieber Daniel, damit hast du meine Nummer 1 getroffen.
Ja, ich hab's befürchtet. Hey.
Das war der Heureka-Moment. Ja. Aber schön, dass wir hier wieder zueinander finden.
Ich hab's befürchtet. Ich weiß gar nicht, ob du vermutet hättest, dass ich aber nominiere.
Never ever hätte ich das gedacht. Finde ich auch wieder richtig schön. Gedacht,
Daniel.
Jetzt geht mir das Herz auf.
Wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du so eine Scheiße gar nicht machen, Daniel.
Ja. Ach, Micha, wo soll man da anfangen? Also bei dir und bei ABBA. Björn, ich fange mal ganz kurz an zu erzählen, was mich dazu bewegt hat, den tatsächlich auf die 2 zu packen, was mich grundsätzlich an diesem Song so begeistert. Also auch da in diesem Song steckt ja so viel drin, wenn man den mal wirklich von Anfang bis Ende hört. Der fängt ja als so eine Ballade an, also so ganz leicht und getragen und wird dann zwischendurch zu so einem beschwingten Sing- und Clap-Along-Song und dann plötzlich zu einem Broadway-Musical, würde ich mal sagen. Also da steckt irgendwie ganz viel musikalische Wucht dann irgendwie drin. Und ja, hatte ich ja eben schon gesagt, der Song ist total auf die 12, zumindest was eben den Text angeht, weil der nun wirklich sehr, sehr explizit beschreibt, was Musik bedeutet, was Musik ausmacht. Und das Ganze halt eben untermalt von diesem einzigartigen Klang dieses Quartetts. Ja, aber ist eine Band, das sind Vocals, die man immer erkennt. Man kann aber niemals nicht erkennen. Das ist ein ganz einzigartiger Stil. Und auch das finde ich total bemerkenswert. Und der Text beschreibt auf eine wunderbare, melancholische Art und Weise die Lebensgefühle, die Musik so begleitet. Und von Anfang bis Ende ein wunderschöner Song.
Ich habe mal eine Frage, bevor Björn dann gleich einsteigen kann. Sie singen ja Thank You for the Music. Wem wird denn da gedankt? Das habe ich nämlich, weil ich habe den Text jetzt nicht so präsent.
Ja, dem.
Dem Ermächtigen, Herrn. Dem Schöpfer, dem unbewegten Beweger?
Ich glaube schon, weil wenn du dir den Text anhörst, im Text beginnt es ja damit, dass sie singt, sie war ein kleines Mädchen und sie konnte, ne, also sie hat diverse Talente nicht abbekommen, aber eine Sache ist die große Gabe, die sie hat, und das ist es, dass sie mit einem Song die Herzen der Menschen erreichen kann. Und deswegen Thank You for the Music, the songs I'm singing. Das gibt's dann in unterschiedlichen Variationen nochmal. Also für mich ist es ganz klar so, dass sie einfach dankt dafür, dass es Musik gibt, aber auch, dass sie durch ihre Stimme diejenige ist, die das so transportieren kann, dass man damit anderen Menschen im Herzen berühren kann. Und das finde ich auch das unfassbar Geile daran. Also wir sind auch schon wieder beim Text dabei, weil erstens resoniert das total mit mir. Ich kann es total verstehen, dass wenn du Agnetha bist, also du kannst es ja wirklich auch auf die Person bringen, natürlich auch auf jeden anderen, der das kann, aber das ist ja wirklich eine Gabe. Daniel hat ja schon gesagt, diese Stimme erkennst du überall, du zündest damit Menschen an, du berührst damit Menschen. Das ist etwas, was du auf diese Art und Weise mit nichts anderem machen kannst, außer mit Musik und dann noch mit deiner Stimme. Und ich finde, das passt auch so auf einer Metaebene so perfekt zu ABBA, weil auch die Männer, das sind ja Genies der Musik gewesen. Und also deswegen finde ich, ist es auch da, dieses Thank You for the Music, nicht? Es ist nicht nur die Stimme von ihr, sondern es ist auch die ganze Band und es ist dann eben auch Musik als solches. Und ein großes Danke an, dass es das gibt.
Ich frage mal zurück, muss denn jemandem gedankt werden? Oder kann das nicht einfach ein allgemeiner, allumfassender, diffuser Ausdruck von Dankbarkeit sein? Meinetwegen auch ein spiritueller Ausdruck von Dankbarkeit sein.
Nee, ich habe es bloß immer, ich glaube, ich habe es dann immer falsch verstanden, weil ich den Song als Kind wirklich als erstes Mal gehört habe und mich danach dann nicht wirklich mehr eingehend mit dem Text befasst habe, außer am Anfang, wo sie sagt, von wegen, dass sie zum Beispiel kein Talent dafür hat, Witze zu erzählen. Aber dass es halt dann ist, irgendwie, dass sie eben dann über ihre Stimme die Menschen berühren kann. Aber ich habe es nie so richtig scharf bekommen. Nee, natürlich muss keiner Person oder keiner Kreatur, keinem Schöpfer gedankt werden. Es kann natürlich auch einfach eine Dankbarkeit darüber sein, wie ihr beide das schon gesagt habt, dass es Musik überhaupt gibt, dass es diese Kunstform gibt und dass es irgendwas gibt, was die Herzen der Menschen, die das wahrnehmen, berührt. Nee, das ist schon in Ordnung. Das lasse ich durchgehen.
Lässt du durchgehen?
Da bin ich Mensch. Was soll ich sagen?
Du bist ja wieder großzügig heute.
Na klar.
Ja.
Ja, das ist schon eine ganz tolle Band, aber und Daniel, du hast es so schön beschrieben, wie der Song so unterschiedliche musikalische Wellen nimmt. Mhm. Die haben schon eine geniale Fähigkeit gehabt, sowas zusammenzustellen und zu komponieren und die Stimmen der beiden Frauen dazu. Ist ein einzigartiges Spektakel. Und aus meiner Sicht, Micha, ist es so, dass diese Kategorie, die du damit ins Leben gerufen hast für uns hier, die gibt es nur, weil es diesen Song gibt. Ja? Danke für die Musik.
Sehr schön. Schön gesprochen.
Du meinst, dass ich irgendwie, meinst du, ABBA hat den Gedanken in meinem Hinterkopf eingenistet, so Inception-mäßig, und dann bin ich irgendwann unbewusst auf diese Kategorie gekommen?
Das könnte gut sein, ja.
Mhm. Okay, ja. Mal. Ja, also ich traue ABBA alles zu. Also,
wurde in
warum
frühester,
nicht? Klar.
Ja. Wurde in frühester Kindheit initiiert, der Gedanke, und schlummerte da jetzt.
Genau. So 12 Monkey-mäßig. Ja. Aber ja, also ich habe mir schon gedacht, dass Björn diesen Song vielleicht nehmen könnte. Also ganz überraschend kam es nicht, aber bei Daniel bin ich wirklich überrascht. Wirklich, also.
Ich war mir da auch nicht so.
Ich auch, positiv.
Ja. Positiv. Endlich mal wieder.
Zur Abwechslung, ja. Zur Abwechslung mal positiv von Daniel überrascht.
Es gibt manchmal diese Bromance-Momente.
Ja.
Muss doch auch mal sein.
Das ist wieder einer.
Guck mal, hier, 66 Folgen hat er versucht, die Erwartung irgendwie niedrig zu halten, und dann kommt da hinten jetzt raus nochmal. Bam. Mit ABBA um die Ecke.
So ist das.
Habt ihr noch was zu sagen zu ABBA?
Na, mich würde mal interessieren, wie ist es denn bei dir, Micha? Also inwieweit berührt dich der Song? Du hast eben gesagt, ja, kennst ihn jetzt eben seit frühester Kindheit. Von 1977 übrigens der Song. Großartiger Jahrgang. Inwieweit?
Star Wars und so, ne?
Berührt dich.
Ja.
Star Wars natürlich.
Ich habe keine besondere Beziehung zu diesem Song. Ich mag einige ABBA-Songs. Über die Jahre ist das auch mehr geworden, meine Zuneigung zu ABBA. Die waren natürlich irgendwie immer da. Aber ich habe da andere Favorites tatsächlich, die auch aus der Zeit, auch aus den 70ern, die mich mehr berühren. Mir war es ein bisschen zu, du hast vorhin gesagt, so Musical-mäßig, ne? Also auch diese, das war mir ein bisschen zu viel, ne? Dann auch diese Stilwechsel in der Struktur von dem Songs hat mich nie so richtig angesprochen. Obwohl es natürlich einer so der Signature-Songs war, und warst du natürlich auch super als, ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht haben, aber es bietet sich natürlich an, damit auch die Konzerte zu beenden. Also ja. Sie sagen danke für die Musik, die Fans können mitsingen, bedanken sich für die Musik. Win-win.
Ja. Win-win. Was ist, welchen Winner hast denn du jetzt auf der?
Ja, jetzt kommt You Win Again von den Bee Gees bei Björn auf Platz 2. Aber nee, da geht es, glaube ich, nicht um Musik. Björn, du hast, ja. Noch, hast noch eine Nummer 2 offen.
Eine Nummer habe ich noch, ne? Eine Nummer habe ich noch. Und ja, das, ist, Nummer das ist die jetzt.
Make It Count.
Und das ist ein Song. Ich bin auch hier sehr froh, dass wir an dieser Stelle Gelegenheit haben, diesem Song hier mal ein bisschen Raum zu geben.
Oha, jetzt kriege ich Angst.
Immerhin ist die Person, die diesen Song geschrieben hat, Literatur-Nobelpreisträger.
Bob Dylan.
Mhm. Aber ich habe keinen Song, den Doc Bob Dylan singt. Also er hat diesen Song auch gesungen, aber die Version, die ich hier heute nominiere, die ist von jemandem anders. Die ist von Melanie Safka. Und es ist der Song Mr. Tambourine Man.
Okay.
Wahrscheinlich kennt ihr den, ja. Ihr habt den schon mal gehört.
Ja.
Ist ein Folksong, der eben von Bob Dylan stammt, aus dem Jahr 1965. Und in dem er ja ausruft, hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Und dieser Tambourine Man ist ein Gitarrist angeblich ist das ein Gitarrist, mit dem er zusammengearbeitet hat, Bruce Langhorne. Und er bittet diesen Tambourine Man, ihm einen Song zu spielen, um ihn auf eine Reise mitzunehmen, um ihn aus seiner Müdigkeit rauszuholen, um ihn in eine Fantasiewelt zu bringen. Und ich fand, das war einfach die perfekte, das perfekte Motiv für die heutige Sendung. Also die Musik, der Song, spiel mir einen Song, um mich auf eine Reise mitzunehmen, um mich aus der Realität zu entfernen. Manche haben auch gesagt, vielleicht spielten auch psychedelische Drogen eine Rolle in diesem Gesamtkontext, aber man weiß es nicht. Der Song
das
selbst.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann
nein,
ich mir nicht vorstellen.
Nein.
In der Zeit auf keinen Fall.
Genau. Also es ist im Grunde genommen ein Song, in dem der Sänger so seine Muse ansingt und nach einer Transzendenz oder sowas sucht. Und ich finde aber die Version von Melanie viel schöner, weil sie viel, viel gefühlvoller ist als die von Bob Dylan. Und da hören wir jetzt mal rein.
I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise I'll go under it.
Von wann ist denn die Aufnahme?
Auch in der Zeit, also 1968, glaube ich.
Okay. Weil ihr namentlich hätte sie jetzt überhaupt nicht zuordnen können in irgendeiner Dekade. Aber es klang tatsächlich älter, ja.
Björn, an welche Version denke ich denn? Weil ich kenne noch eine andere bekannte Version mit einer Männerstimme, aber ich glaube von einer Band oder von der Gruppe. Kennst du noch eine andere bekannte Coverversion? Ich glaube nicht, dass ich an Bob Dylan denke. Ich denke ja selten an Bob Dylan und ich glaube bei dem Song auch nicht.
Ich überlege gerade, was du meinen könntest. Der ist natürlich enorm viel gecovert worden.
Ja, ja.
Von den Birds zum Beispiel.
Ja, The Birds, genau. Die Birds waren es. Mhm. Ja, das ist die Version, die ich kenne.
Ja, ich finde es deswegen schön, weil ich den Song hier gerne platziere, weil er gut hier reinpasst, weil ich Melanie liebe für ihr und ihre Stimme. Also so, ich, wenn man mal die Kategorie machen würde, Top 3 Sängerstimmen, dann hätte man da sicherlich jemanden, den man null nehmen könnte. Ich habe sie in den 90er Jahren schon kennengelernt.
Haben wir die Kategorie schon gemacht?
Ja, das war eine Anspielung darauf, genau.
Ach so, siehst du. Muss ich deutlicher machen. Das war mir zu subtil.
Ja, sie hat so ein paar interessante Covers gemacht. Die war übrigens auch in Woodstock und ist heute vor 13 Monaten verstorben.
Oh, okay.
Ja, wie ging es euch denn damit?
Ja, also ich habe wenig Bezug zu dem Song und hätte auch gar nicht, also klar, der Titel verrät es natürlich, hätte das jetzt gar nicht in Verbindung mit dem Thema der Folge gebracht, weil ich mich auch über den Refrain hinaus, muss ich zugeben, auch nicht mit den Lyrics befasst habe. Insofern hätte ich den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, ich habe noch diese Birds-Version im Ohr und finde das ganz gut, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt so berührt, dass ich es jetzt irgendwie bei mir auf eine Playlist hätte oder das jetzt öfter hören würde.
Ja, da geht es mir tatsächlich ähnlich. Also ich müsste tatsächlich auch mal nachhören, welche Version ich eigentlich kenne. Also ich kenne den Song auch, aber mir hast du auf jeden Fall einen Gefallen damit getan, weil wenn Bob Dylan singt, das ist meistens nicht so meins. Deswegen war das, glaube ich, schon mal eine ganz gute Wahl oder eine gute Entscheidung, eine Coverversion zu wählen an der Stelle. Aber ansonsten muss ich auch gestehen, dass ich zu wenig im Oeuvre von Bob Dylan und Songs dieser Art irgendwie drinstecke. Jetzt habe ich es mal gesagt.
Ich glaube, zum ersten Mal war der Begriff gerechtfertigt
vom
Oeuvre.
Ja, genau. Ja,
also die Fallhöhe war jetzt nicht ganz so hoch wie bei, wie hieß er nochmal, Björn?
Mickey Krause?
Mickey Krause.
Der auch. Der
war
auch.
Doch, wer hat denn hier, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal gar nichts.
Bernd Stelter.
Weltklasse.
Weltklasse. Ja.
Also ich muss auch sagen, dass ich die Version von Bob Dylan auch nur nett finde. Ne? Also und da muss man, da kann man echt sehen, er ist ja ein, aus meiner Sicht ist er ein Genie des Textens. Deswegen hat er ja auch den Literaturnobelpreis bekommen, weil er offensichtlich schreiben kann. Seine Stimme und seine Gesangeskünste sind differenzierter zu betrachten. Mhm. Aber Daniel, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dir mal die Melanie-Version zu Gemüte führst und mal in den Text reingehst, dass da richtig was drin ist. Weil ich finde, das ist richtig, also das ist so ein bisschen, also es ist etwas, was sehr stark auf den Text fokussiert. Und genau in der Stelle, die ich auch gerade angespielt habe, geht es ja darum, dass die Musik eingeladen werden soll, einen Regenschirm aufzuspannen, unter den man dann kommen kann und solche ähnliche Metaphern, um davongetragen zu werden. Davon gibt es ein paar Strophen und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die bei dir auch resonieren würden, wenn du dich ihnen mal hingibst.
Dass diese Form der Lyrik mich anspricht.
Ja.
Also, ja.
Wenn du dich einmal anstrengen würdest in deinem Leben, Daniel. Ja. Dann könnte auch was aus mir werden.
Ja. Nee, weißt du, ich bin
das also schon ganz andere versucht, Björn.
Bin da einfacher gestrickt. Brauchst du so tanzbaren Disco-Pop und ab dafür.
Warte, hatte, dude da.
Can't stop the feeling. Genau, warte, hatte, dude da. Ja,
ja, sehr schön. Sehr schön.
Micha.
Ich habe noch eine Nummer 2 dabei. Und ich habe den ersten deutschen Song. Also wenn wir jetzt mal The Sound of Music ausklammern, der ja, wie wir sogar mathematisch festgestellt haben, oder ich damals, kein deutscher Song ist. Dann habe ich den ersten deutschen Song dabei auf meiner Nummer 2. Als der Song, um den es jetzt geht, rauskam 2013, habe ich ihn wenig beachtet. Und ich habe ihn dann ein bisschen später auf die Playlists meiner Kinder gepackt, als die angefangen haben, so Musik zu hören. Weil der Text ganz lustig ist, weil man da so andere Songs und andere Künstler entdecken könnte.
Ja, ich weiß es.
Und meine Nummer 2 ist von Adel Tawil, ja, und Krass wieder. Ja, also wer den Song mal gehört hat, weiß es natürlich, es geht um Anspielungen in diesem Song. Also es werden ganz, ganz viele Songtitel, ganz, ganz viele Künstler zitiert und es ist eine Aneinanderreihung von Sängerinnen, von Sängern, von Bands. Und es macht am Anfang macht einfach Spaß zu gucken, wie viele Anspielungen erkennt man, wenn man den Song hört. Und dann stellt man aber auch fest, ja, da steckt wirklich eine Menge drin. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein.
Und ich singe diese Lieder, ganz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und EMF kann es nicht glauben. Und ich stehe im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben.
Adel Tawil, Lieder. Ja, ich habe schon gesagt, also ihr habt ja gerade auch mitbekommen, eine Menge Anspielungen auf Songs so 80er, 90er, dann teilweise auch danach. Und wenn man sich das dann nochmal anhört, merkt man, dass es wirklich dann auch, der Song erzählt so ein bisschen die Autobiografie des Künstlers und des Sängers. Ne? Also er hat ja angefangen in einer Boyband, The Boys. Dann wurde er berühmt mit Ich und Ich, mit Annette Humpe und dann Solo weitergemacht. Und was mir so gefällt an dem Song ist eine bestimmte Eigenschaft von Musik, die sie für mich und wahrscheinlich auch für viele, viele andere hat, ist Musik als Trostspender. Also gerade, das ist wirklich so meine Lieblingszeile in dem Song. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Also Whitney Houstons I Will Always Love You und Michael Jacksons You Are Not Alone. Als etwas, was immer da ist, was eine Konstante ist in deinem Leben, was unabhängig ist. Alles mag sich verändern in deinem Leben, aber du kannst immer wieder auf deine Songs zurückgreifen. Diese Künstler bleiben dir treu, auch nachdem sie nicht mehr auf dieser Erde weilen. Und das ist so ein schöner Gedanke und wie gesagt, so ein tröstlicher Gedanke, dass mich das total angesprochen hat. Und es war ein Song, der als herauskam, ich habe schon gedacht, den habe ich wirklich so abgetan und habe das so ein bisschen als banale Aneinanderreihung von Songtiteln da wahrgenommen. Aber ich habe den wirklich sehr, sehr lieben gelernt, diesen Song, wenn man sich da näher mit beschäftigt. Und es natürlich, da kommt nochmal dazu, dass er natürlich auch ein ähnliches Alter hat wie wir und natürlich dann auch sehr viel wiedererkennen kann von den Songs, die da genannt werden. Also ich möchte mal behaupten, dass man das alles, was sagt, was er auch in seiner eigenen musikalischen Biografie dort nennt.
Mhm. Ja, das ist eine coole Wahl. Es war auf meiner Longlist. Ich habe den also auch jetzt immer wieder gehört in den letzten Wochen. Mhm. Und mir ging es genau anders als dir, Micha. Ich fand den Song damals, als der rauskam, richtig, richtig cool. Ich fand die Idee geil. Ich habe das, fand auch, ne, also dieses Mitraten schön. Ich mag sowieso auch Adel Tawils Stimme. Und ich finde auch diese biografischen Anspielungen und ne, mit auch Annette Humpe und so weiter. Ich fand das alles toll und mochte den Song total gerne. Und jetzt habe ich den eine Weile eigentlich nicht mehr gehört und erst als zum Thema dieser Sendung wieder mir auf diese spezielle Playlist gepackt.
Okay.
Und gemerkt, er spricht mich nicht mehr so an. Und vielleicht ist es Abnutzung, so, ne, weil ich den damals auch gerne gehört habe und öfter gehört habe. Aber ich finde die Idee immer noch charmant, ich finde es immer noch nett. Aber es ist nicht mehr so, also deswegen hat es nicht für mich in die Top 3 gereicht. Und es ist Longlist. Weil irgendwas ist für mich auf dem Weg verloren gegangen. So, aber es ist trotzdem ein schöner Song und der passt natürlich für die Kategorie hier heute wie die Faust aufs Auge.
Ist ja auch eine Sache, die wir schon öfter hatten, gerade wenn wir über Songs sprechen, die ein bisschen älter sind, also auch älter als der, dass man sich auch Sachen überhört. Ne? Also dass für mich die Sachen aus den 80ern, besonders die immer noch angesagt sind, die ich halt nicht so häufig gehört habe. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Und vielleicht hilft es mir tatsächlich, dass ich den damals, als er rauskam, nicht so wahrgenommen habe und nicht so gehört habe.
Ich habe da eine komplett andere Einflugschneise. Eine sehr.
Du hast den Song gerade zum ersten Mal gehört.
Das nicht. Ich habe mir aber gerade den Text hier mal aufgemacht. Also ich kenne den Song aus dem Radio. Und ich muss an der Stelle schon wieder leicht peinlich berührt gestehen, dass ich die Solokarriere von Adel Tawil gar nicht verfolgt habe. 0,0 gar nicht. Also ich und ich, das war so eine Zeit, über die wir auch hier schon mal intensiver gesprochen haben. Also die 2000er deutsche Musik, ne, also wir waren Helden, Zweiraumwohnung, und da kann man ganz bestimmt auch ich und ich einreihen. Und daher kenne ich ihn so und daher kenne ich die Stimme. Aber seine Solokarriere habe ich halt überhaupt nicht verfolgt. Und ich kenne den Song aus dem Radio, muss aber gestehen, und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal offenbart in diesem Podcast, ich bin jemand, der erst auf Musik und Harmonien und so weiter achtet und dann auf den Text. Mein Gehirn ist so gepolt, ich kann es nicht ändern. Also der Text kommt bei mir eigentlich immer so nachgelagert, und bei mir geht Musik tatsächlich erstmal über den Sound ins Ohr, in den Kopf, ins Herz. Und der Text kommt bei mir dann irgendwie immer so ein bisschen später. Das, was ich gerade gehört habe und was ich hier gerade lese, finde ich mega. Also, wenn ich da für deine Nominierung mich ja nochmal kurz weiter zitieren kann, darauf ein Mönch, der in Flammen stand, Kurt Cobain sagte mir, ich soll kommen, wie ich bin. Auch sowas wie: Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben, und ich stehe im lila Regen und ich will ein Feuerstarter sein. Also damit fing dein Snippet, glaube ich, so an. Deswegen, ich gehe total unvoreingenommen rein, und das, was ich gerade gehört habe, also zusammen mit Björns Melanie, das höre ich mir im Nachgang noch mal ein bisschen intensiver an.
Das ist ja das Schöne bei den Musikfolgen, dass der Pile of Shame dann nur so unmerklich wächst. Ne? Das sind dann so die 3 Minuten, die man tatsächlich nachholen kann, anstatt jetzt 7 Staffeln Sopranos zu gucken oder sowas.
Das stimmt. Hast du es immer noch nicht getan?
Ich habe es immer noch nicht getan, ne.
Ja. Du hast auch einen Pile of Shame. Nur mal für.
Nee, aber mir ging es ja auch so bei diesem Song, bei Lieder von Adel Tawil. Ich habe ja dann bei jeder Textzeile dann so ein Snippet auch im Ohr, ne? Man denkt dann an David Bowie Hero, und man denkt, oder ich denke dann auch an Unbelievable von IMF. Wo war ich denn damals eigentlich in meiner musikalischen Biografie oder im Leben dann, wo er diese Song? Wann habe ich denn Purple Rain zum ersten Mal gehört? Und welche Beziehung habe ich zu diesem Song von Prince? Also finde ich ganz schön, und viele Ebenen macht es auf, und deswegen auch meine Nummer 2.
Super. Gefällt mir.
Danke.
Ja. Noch nicht.
Ach so. Nein, wir haben noch nur Nummer 3.
Ja.
Wir haben Nummer 1 von Daniel.
Ja, Nummer 1 trifft es in vielerlei Hinsicht total gut. Also, Micha, ich weiß gar nicht, ob dir bewusst war, wie viel Biggie in dieser Folge steckt. Also für mich zumindest. Denn das, was jetzt kommt, also ich bin da wieder so Kategorie Björn, weil das ist definitiv ein Song, der vor 1980 entstanden ist und veröffentlicht wurde. Für mich einer der besten Songs aller Zeiten, einer meiner absoluten Lieblingssongs, und hier ist er. Ja, das war selbstverständlich Sir Duke von Stevie Wonder aus dem Jahr 1976. Und der Song ist natürlich nur vordergründig eine Hommage an Duke Ellington. Der Song ist jetzt erstmal inhaltlich betrachtet, da dreht es sich um Musik als Kunstform, als Philosophie und nicht zuletzt als Sprache. Also der Song startet ja auch mit den Worten: Music is a world within itself, with a language we all understand. Und Stevie Wonder besingt Musik im Grunde genommen als Verbindung zwischen Menschen, als Lebensgefühl, als pure Freude und eben als etwas universell Verständliches. Und jetzt nochmal kurz musikalisch betrachtet, ist auch wieder ein Song, wo unheimlich viel unterschiedliche Facetten drinstecken. Also es ist Soul, es ist Funk, ist ein bisschen Disco auch. Da merkt man eben dann auch so die Mitte, Ende der 70er Zeit. Und was natürlich für Stevie Wonder wirklich absolut typisch ist, ist Jazzharmonien in Pop verpackt. Das ist, glaube ich, so sein musikalischer Signature-Move, würde ich mal sagen. Ja, und dann hat man auch wieder so Bläserfanfaren drin, und dann hat das Ganze plötzlich wieder so den Big Band-Charakter, und dann ist man eben auch wieder bei den ganzen Swing- und Jazzgrößen der früheren Zeit. Ansonsten auch hier wieder vom Beat her total beschwingt. Also der Song an sich ist musikalisch gesehen einigermaßen komplex, aber er kommt trotzdem so locker, leicht und fröhlich daher mit geilen Offbeats und Synkopen. Also dass halt der Rhythmus sehr, sehr interessant wird und eben nicht einfach nur typisch auf vier Viertel gespielt wird. Und das ist eben diese Komplexität und gleichzeitig gelingt es halt Stevie Wonder einen wahnsinnig fröhlichen, gute Laune-Song daraus zu machen. Und der Song heißt zwar Sir Duke, aber wenn das kein Song über Musik und vielmehr eine Liebeserklärung an Musik ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Hab ich nicht mitgerechnet, wobei man ja bei Daniel immer mit Stevie Wonder rechnen müsste. Aber ich kenne den Song und ich mag den auch sehr. Ich hätte ihn aber jetzt überhaupt nicht mit Musik, also als Song über Musik in Verbindung gebracht, weil ich wahrscheinlich auch zu wenig auf die Lyrics geachtet habe. Jetzt, wo du das sagst, Sir Duke, ja, Duke Ellington ergibt Sinn, aber darüber hinaus hätte ich jetzt gar nicht die Brücke gesehen tatsächlich zum Thema Musik. Aber so wie du das begründet hast, ist es eine coole Wahl. Also das ist ja, dann kann es ja sogar sein, dass das eine sogar auch öfter vorkommt bei Stevie Wonder, weil ich habe auch sowas wie Master Blaster im Ohr, was ja, glaube ich, dann auch Bob Marley sogar gewidmet war nach seinem Tod, wenn ich das richtig sehe. Also er scheint da auch eine Affinität zu haben, dann auch seinen musikalischen Vorbildern oder Wegbegleitern dann auch nochmal so ein Denkmal zu bauen.
Ja. Und es geht ja in dem Song eben nicht nur um Duke Ellington, sondern um einige Größen. Also ich glaube, Ella Fitzgerald spielt da auch eine Rolle. Also er spricht, glaube ich, an irgendeiner Stelle dann eben verschiedene Vornamen an, aber eben ganz klar eben die Größen der früheren Zeit, die dann eben so typischerweise aus dem Jazz und Swing und dieser Big Band-Zeit eben kamen. Und ja.
Aber ich kann es natürlich nicht als Nummer eins gelten lassen. Das weißt du aber auch, Daniel, ne? Also, das weißt du, oder? Oder kommt das jetzt für dich überraschend?
Na?
Also hier bei dem Thema Songs über Musik eine Live-Version reinzuschmuggeln.
Ja.
Im Büro.
Ja.
Nein, also eine Live-Version bei diesem Thema.
Das habe ich, das ist einfach nur Service. Nee, Service-Gedanke. Service-Gedanke. Ich hätte natürlich auch die Studio-Version nehmen können von dem wunderbaren Album Songs in the Key of Life. Hätte ich genauso machen können, aber das war mit Auge, wie man so schön sagt, also mit voller Absicht und im vollen Bewusstsein habe ich diese Live-Version genommen, weil, und darüber habe ich ja schon diverse Male geredet und geschwärmt, weil auch da ganz tolle Backing-Vocals dabei sind und nette Anekdote, Stevie Wonders Tochter singt bei den Background-Vocals mit. Später spielen sie dann auch noch Isn't She Lovely, was Stevie Wonder ja mal nach der Geburt seiner Tochter geschrieben hat. Und wenn man das sieht und sie in den Background-Vocals steht und die ganze O2-Arena aus vollem Halse mitsingt, da bleiben weniger Augen trocken, das schwöre ich euch. Also insofern ja, war jetzt aber, nur noch mal so
aber eine genau Anregung. Das, also du machst das, du weißt, dass ich dich darauf hinweise, nur weil du weißt, dass ich das sage, dass das nicht in Ordnung ist, weißt du, dass du dann noch mal eine Minute zur Rechtfertigung hast, um von diesem Live-Konzert zu schwärmen.
Clever, oder?
Das finde ich nicht in Ordnung.
Ist clever, ne? Ja.
Ja, das ist echt nicht in Ordnung.
Ja.
Björn sagt da auch mal was.
Wenn ihr mich mal zu Wort kommen lassen würdet. Songs in the Key of Life.
Ja.
Ist ja wohl mal ein ultra geiler Albumtitel.
Ja.
Hat das nicht bei Alicia Keys geklaut?
Ich glaube auch, ja. Die war damals noch nicht mal ein Gedanke. Hätte ich nie und nimmer für diese Folge heute dran gedacht. Ich hatte einen Song von Stevie Wonder auf der Longlist.
Mhm.
Ein Duett.
Mhm.
Ebony and Ivory.
Ja.
Ja, weil da kam bei mir der Gedanke, ne, eben als diese Metapher über die Musik, also einerseits über die Tasten auf dem Klavier, aber eben auch die Metapher über natürlich alles andere dann, hat dann aber nicht gereicht. Aber ja, also Sir Duke ist jetzt ein Lied, was ich, glaube ich, nie auf einer Playlist höre.
Mhm.
Genauso sage, also ich glaube, ich habe das erste Mal seit vielen Jahren gehört.
Das macht ja nichts.
Aber Stevie Wonder ist natürlich ein Genie. Und ich habe mich gerade gefragt, ob wir schon mal eine offizielle Stevie Wonder-Nominierung hier hatten im Dreipod.
hatten.
Ja, wir, doch. Hast du nicht live, Daniel?
Live kann sein, ja. Live klingt vertraut. Und ich würde auch behaupten, dass ich ihn auch bei den Gesangsstimmen, den männlichen Gesangsstimmen. Nee,
habe ich stimmt. gedacht damals. Hast du nicht? Hast
hab
du
ich nicht?
Glaube ich. Nee, ich sag ja.
Habe ich nicht.
War das gut, Phil Collins? War das George Michael das, und Frank Sinatra?
Vielleicht war es dann auch die Irrtumsfolge, wer weiß das schon. Also insofern ja. einfach nochmal. Ja,
Björn,
noch,
Björn, du sei mal ganz leise, du hast Hans Hartz gehabt damals.
Ja. Ach, ich habe mir eben auch Gedanken über.
Ich war der Einzige, der die Kategorie ernst genommen hat.
Wir haben die auch ernst genommen. Ich nehme jede Kategorie
ernst. Nur
anders
ernst halt.
Ja. Sehr ja. ernst. Genau, also lass mir meine Live-Version durchgehen. Wie gesagt, ich hätte auch mit einem Lächeln natürlich die Studio-Version nehmen können, aber ich möchte einfach euch auch nochmal, euch zwei Banausen nochmal animieren, mal in diese Live-Version reinzuschauen, reinzuhören. Ist einfach toll. Es ist einfach so toll, die auch alle zu sehen, wie sie da Musik machen.
Der Stevie.
Ja.
Ich glaube, wir haben ihn tatsächlich schon mehrmals gehabt. Also kommt mir zumindest so vor, dass wir schon
ein oder andere Mal über ihn gesprochen haben. Also ich glaube, das ist auch in diesem Podcast hier bereits und in der erweiterten Öffentlichkeit ein offenes Geheimnis, dass ich ein Faible für Stevie Wonder habe. Insofern, ja, ich glaube auch, der ist hier das ein oder andere Mal gefallen. Aber eben dieser Song noch nicht und habe ich einen Moment auch drüber nachgedacht, weil er jetzt, wie gesagt, ich hatte es ja auch so eingeleitet, erstmal vordergründig, oberflächlich sich diesem Musiker widmet. Aber dann, wenn man ihn weiter hört, nicht nur und es sich eben ganz viel eben um Musik dreht. Diese Sprache, schön, die uns alle miteinander schön verbindet.
Von Falco bis Stevie Wonder. Schon ja echt eine gute Mischung dabei.
Heute war wieder Bandbreite angesagt.
Ja, mach da mal einen Titel draus. Bin jetzt schon gespannt.
Mal sehen, ob du auch ein bisschen Bandbreite noch reinbringst.
Ich bringe noch mal ein bisschen mehr Bandbreite rein, weil ich wahrscheinlich den aktuellsten Song heute dabei habe. Ich stand für meine Nummer 1, stand ich vor einem ähnlichen Dilemma wie Daniel in der vergangenen Folge, der ja überlegt hat, dann du hast überlegt, ob du irgendwas, was du schon mal hattest, nochmal nehmen kannst, nochmal nominieren kannst für eine neue Folge oder ja, und mir ging es auch so. Wiederhole ich mich oder versuche ich verkrampft irgendwas zu vermeiden? Bei dir war es Blade Runner, bei mir war es halt ein Song. Ich habe mich dann dazu entschlossen, es zu machen, auch weil das schon lange her ist, dass ich über diesen Song gesprochen habe. Es ist schon 4 Jahre her, es war Episode 23, es war Sommer, alle nannten mich Baby. Mhm. Nein, es war Episode 23 und es ging um die deutschsprachigen Songs der 2000er.
Ja.
Und meine Nummer 1 ist ein, ja, wahrscheinlich kann man schon sagen, es ist ein Dance-Track, aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn gewählt habe. Es geht also weniger ums Tanzen. Meine Nummer 1 ist Immer da von Glasperlenspiel. Mhm.
Mit der schönen Textzeile, wo sie im Auto sind.
Genau. Richtung Toskana, genau. Ja. Wir hören gleich mal rein. Ich will vorher nur noch mal sagen, was mich daran so catcht, ist, dass der ganze Song ist eine einzige Liebeserklärung. Und wie es sich für eine gute Liebeserklärung gehört, wird die Geliebte direkt angesprochen. Das heißt, wenn ihr jetzt den Refrain hört, den ich gleich spielen würde, der lautet dann, du warst immer da, dann ist dieses Du die Musik. Und das gibt dann nochmal ganz neue Facetten und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Wo ich war, wo ich war, du warst immer da, immer da, immer da. Du drehst mit mir auf, wenn ich tanzen will. Tobt in mir das Chaos und machst du still. Hast jedes Gefühl doppelt so laut gemacht. Verheult in der Bade.
Das ist einfach ein geiler Song.
Ja. Von wann ist der nochmal?
2020.
Krass, okay. Ja, hast gewonnen. Mich hat gewonnen. Mich hat die Folge gewonnen.
Ist doch schön. Björns aktuellster ist, glaube ich, von was? Von 77 oder?
Aber?
Geil. Aber ist doch gut. Ist doch wirklich eine schöne Bandbreite, dass wir hier irgendwie ein halbes Jahrhundert abdecken. Ist doch auch nicht immer der Fall. Ja, und da ist sie wieder, die Konstante im Leben. Die Musik, die für mich auf alle Fälle eine Konstante ist. Bei euch weiß ich, dass es auch so ist. Und Björn, du hast ja gerade gesagt, du hattest dich noch an diese Textzeile erinnert im Auto, dass sie irgendwie in die Toskana fahren und Bravo-Hits hören und auf der Rückbank schwitzen währenddessen. Und das zeigt mal wieder für mich, dass so ein Song dadurch, dass er extrem persönlich erzählt wird, genau dadurch wird er universell. Dass es möglichst spezifisch ist und auch wenn du vielleicht dann nicht jeden Künstler irgendwie so liebst, wie jetzt die beiden von diesem Pop-Duo oder Elektropop-Duo, dann trotzdem ist da was dich anzieht oder was mich dann angezogen hat. Und das sind vielleicht nochmal Bands aus einer anderen Generation. Da wird zum Beispiel in diesem Song wird dann nochmal Coldplay als prägende Band erwähnt. Da waren wir natürlich schon im Erwachsenenalter. Aber trotzdem, also um nochmal eine andere Strophe zu zitieren, und das bringt es ganz gut auf den Punkt. Sie singt, Zitat, du bist meine Homebase, mein Zufluchtsort, ich schließ kurz die Augen und du bringst mich fort. Bist Alltagsmagie, mein Geheimversteck, mit dir schlafe ich ein und von dir werde ich geweckt.
Ja, sehr schön.
Ja, ich ärgere mich ein bisschen, muss ich gerade sagen, weil ich auch witzigerweise auch dieses Lied kürzlich wieder gehört habe und nicht dran gedacht habe jetzt bei dem Erstellen dieser Liste. Also erstmal ist das Lied generell in meine Playlist gekommen durch dich, durch die damalige Nominierung. Und ich finde es total schön. Und in meinem Auto auf dem Display sieht man dann auch immer jetzt, wenn ich für sowas spiele, sehe ich auch immer das Cover von einer Single ja. oder sowas oder vom Album. Ja. Bei dem Song sieht man so ein kleines Mädchen, das irgendwie im Sommerurlaub ja. ist oder so. Und das fängt nochmal genau einen Teil dieser Emotion ein, den der Song auch transportiert. Und ja, die sind eine Hauch andere Generation. Ne? Dann redet sie, glaube ich, sie singt dann auch, glaube ich, darüber, dass sie mit ihren, dass sie Rihanna oder so sein wollten oder Beyoncé.
Ja, wir haben Beyoncé geübt auf dem
Genau. Pausen. Und da merkt man, okay, es ist ein paar Jahre später, aber es ist vollkommen egal, weil diese, egal wer das nun ist, ob jetzt Beyoncé oder sonst wer, diese Beziehung, die kann man dazu immer herstellen. Und das ist, hier sind wir auch wieder aus meiner Sicht beim Thema Storytelling. Obwohl es ein Uptempo-Song ist, ist es trotzdem auch wieder ein geiles Storytelling, was mich wieder reinzieht. Also nicht in diese Momente, in denen die Musik so prägend waren und wie das, und das ist das, was du ja auch sagtest, nicht? Wie das für uns alle generalistisch eben im Leben so ist, dass wir ja alle diese tiefe Assoziation haben, mit Emotionen verbunden, an Lebensphasen, an einschneidende Ereignisse, an Menschen und alles ist gekoppelt oft an Musik, an bestimmte Musik oder lädt das wieder ein. Und ja, stimmt schon, du hast gewonnen.
Würdest du dich denn als Fan bezeichnen? Hörst du die
Nein.
häufiger? Fan. Nein. Okay.
Yes. Nee. Ich würde mich schwer tun, überhaupt einen weiteren Song zu nennen. Das tut ja, aber also, dem
so geht's mir nämlich auch.
Abbruch.
Ja, also so geht's mir auch. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass sie die Titelmelodie von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten singen.
Das habe ich auch mal gelesen.
Aber dann hört das auch auf mit meinem Fachwissen über dieses Elektro-Pop-Duo. Nee, genau. Also den Song kenne ich halt eben auch noch aus der Folge und ich weiß auch noch, dass ich ihn danach auch noch mal wirklich in Gänze gehört habe, da ich auch da, muss ich auch gestehen, einigermaßen blank bin, was Glasperlenspiel angeht. Aber die sind ja, glaube ich, auch schon jetzt irgendwie locker 2 Jahrzehnte irgendwie am Start, ne? Also.
Die sind schon, ja, das kann hinkommen. Mhm. Aber wie gesagt, mir geht's da auch so. Ich könnte die jetzt nicht sagen, was die zuletzt rausgebracht haben und so. Ja, aber ja. Das ist manchmal so.
Das ist dein persönliches One-Hit-Wonder, könnte man sagen.
Das habe ich ja schon immer sehr, sehr großzügig ausgelegt, ja, dieses Phänomen.
Wir erinnern uns.
Wie der ein oder andere Hörer weiß.
Ja, ja. Ich stelle immer wieder fest, aber das ist auch so ein ganz persönlicher Spleen, glaube ich, von mir, dass ich, wenn's elektronisch wird, bin ich tatsächlich viel mehr auf der instrumentalen Seite. Mhm. Und ich höre, glaube ich, relativ wenig Sachen und ich höre viel elektronische Musik, aber das sind ganz oft eben Instrumentalsachen. Und da, also wenn ich sowas jetzt eben gerade höre, wie das Snippet, was du vorgespielt hast, dann merke ich immer wieder, das ist eine ganz andere Welt für mich. So. Und da muss ich mich dann tatsächlich irgendwie reinhören. Aber es beruhigt mich zumindest, dass es dir da ähnlich geht, dass du jetzt wenig aus. Ich will dieses Wort nicht schon wieder benutzen, aber ihr wisst, in welche Richtung das geht.
Ja, also kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht war jetzt auch die Hemmschwelle oder die Hürde noch mal geringer, weil es deutsche Texte waren. Also eigentlich bei allen drei, also wenn man jetzt Falco mal ausklammert, dass da vielleicht dann doch noch mal eine direktere Beziehung da ist oder die Referenzen, die da genannt werden, dann noch mehr an meiner Biografie dran sind, jetzt bei Adel Tawil und bei Glasperlenspiel. Also auch, Also auch wenn dann vielleicht die Künstler, wie Björn es gerade gesagt haben, dann doch aus einer anderen Generation stammen oder die da singen oder die da musizieren, halt eine andere Generation sind, ne? Wenn sie sagt, von wegen, für sie wird Heimat immer, ich glaube, die Zeile ist ungefähr so, für sie wird Heimat immer nach Coldplay klingen, mhm. und sie erinnert sich, wie sie auf ihren Discman geheult hat und so, wegen Liebeskummer. Also ja, die Technologie ändert sich vielleicht, aber die Gefühle bleiben die gleichen.
Naja, letzten Endes ist es ja auch nur konsequent, ne? Also wir haben jetzt die letzten, keine Ahnung, anderthalb Stunden ja viel über diese ganzen Metaebenen gesprochen. Also wie Musik verbindet, wie Musik eine Sprache sein kann, die universell verstanden wird, wie Musik gefühlt wird und ja, warum soll Musik dann nicht genauso eben auch über Generationen dieselben Emotionen triggern und so funktionieren, wie sie nun mal funktioniert.
Ja.
Glücklicherweise.
Das ist meine Nummer eins, immer da von Glasperlenspiel. Und die Musik ist immer da, Dreipod ist auch immer da, zumindest einmal im Monat, mhm. auch nächsten Monat wieder. Und wenn Daniel guckt schon wieder so, als ob er eine Longlist loswerden will.
Nein.
Daniel, möchtest du was
nein.
sagen?
Nein.
Nein, diesmal nicht. Ich sage das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Absolut. Erstens das. Zweitens, nee, ich bin total zufrieden. Mit mir, mit meiner Top 3 und mit euch eigentlich auch größtenteils.
Ja.
Doch. Hm. Nee, also das passt heute so. Da muss nichts mehr genannt werden.
Sehr schön. Björn, möchtest du denn schon sagen, wie es weitergeht? Oder möchtest du noch was zu den Songs über Musik sagen?
Nee, zu den Songs über Musik muss ich auch nichts mehr sagen.
Okay. Also um diese grandiose Überleitung von immer da nochmal aufzugreifen. Also nächsten Monat sind wir wieder da und zwar mit einem Thema, was sich Björn ausgesucht hat und was er uns jetzt verraten wird.
Genau. Es ist so, ich habe mal zurückgeguckt. Ich habe eine Liste hier an Themen und mir ist aufgefallen, Micha, du hast die letzten Male immer eine Kategorie über Musik nominiert. Was dazu geführt hat, dass ich, als ich das nächste Mal dran war, mich bewusst und unterbewusst dazu genötigt sah, etwas anderes zu machen.
Und lass mich raten, das ist dir diesmal völlig egal.
So ist es.
Auf euch ist
Na? Also, ich habe mich gefragt, wie sehr fühlst du dich diesem anderen Aspekt verpflichtet? Tue ich. Aber das macht jetzt mal einen Monat Pause. Und deswegen werden wir uns mit etwas beschäftigen, was ich liebe, nämlich mit der Melancholie. Und wir werden uns im nächsten Monat unterhalten über unsere Top 3 Songs über Abschied und Neuanfang. Ich habe uns das eigentlich für die Folge am Tag am Meer hatte ich überlegt, ob wir das machen, aber
geil.
Stimmungsaufheller.
Ja, total. Abschied und Neuanfang.
Also meinst du jetzt sowas so wie Roger Whittaker, Abschied ist ein scharfes Schwert, zum Beispiel.
Schön,
zum Beispiel.
Schön.
Das hast du jetzt gesagt, also.
Mhm. Also das ist ja ein sehr langer Titel, weil ich denke ja schon wieder, ich muss das ja irgendwo reintippen und idealerweise wird das auch gefunden und lässt sich gut lesen. Willst du dich entscheiden vielleicht zwischen, wollen wir sagen, nur Abschiede?
Ich habe tatsächlich, meine erste Kategorie, die hier lange stand, war Top 3 Songs über Abschied. Und dann ist mir aufgefallen, dass mit jedem Abschied auch oft ein neuer
Ist das nicht im Chinesischen sogar das gleiche Wort? Ach nee, das war irgendwie Krise und Chance.
Wahrscheinlich gibt es
da acht Wörter allein für Abschied. So düster, oder? Also das, dann,
nee, genau. Du hast die Wahl, welche Seite der Medaille du da siehst.
Nee.
Das ist das, worum es hier geht.
Ich krieg das noch nicht so richtig zu greifen, Daniel.
Das ist ein ganz dickes Brett. Also es ist ein weites Feld, ein dickes Brett. Mir fallen gleich noch ein paar mehr Metaphern ein, aber ja, ich, also.
Ist das nicht, ich habe gerade, mein erster Impuls war, das ist ja super spezifisch und jetzt ist es mir aber fast schon wieder zu groß, wenn es Abschiede
super,
und
Neuanfänger sind. Nee, es ist super breit.
Das, um nicht zu sagen Biggie.
Um nicht zu sagen episch.
Nicht mal.
Ja.
Ja, aber das widerspricht sich doch dann teilweise. Du hast dann spricht einer über Songs, wo es traurig ist, weil es um einen Abschied geht. Und dann der nächste Song kann dann schon wieder. Ich merke, ich hier umstimmen.
Ja.
Es sei denn, also Björn, ist kein Problem. Wir können es schneiden, wir können das rausschneiden, es ist nichts passiert. Du kannst jetzt eine safe Möglichkeit nehmen, einfach nochmal auf deiner List schauen. Womit kannst du Daniel und mir eine Freude machen? Go. Ist eingefroren.
Ja, das ist eingefroren.
Nee, ich glaube, wenn du es mal ein bisschen sacken lässt, Micha, dann wird sich dein Herz dafür öffnen und du wirst mir später danken.
Okay. Okay, alles klar.
Aber, also Micha, Micha, vielleicht weißt du es nur noch nicht. Ja. Vielleicht wird es super.
Ja, danke, Björn.
Ja, das klingt dann nach einem Neuanfang. Tschüss.